Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 79 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache. Und es gibt Präsenzen auf YouTube, Spotify, Podcast.de, Blue Sky und Instagram. Außerdem gibt es auf YouTube mit HLIT AI Music ein musikbasiertes Partnerprojekt.
Das Thema dieser Episode.
Mit dieser Episode, in der ich die Schlachtschiffe Bismarck und Tirpitz besprechen werde, endet die Reihe über deutsche Schlachtschiffe, die tatsächlich existierten. Vielleicht mache ich noch eine Episode über die geplanten Nachfolger von Bismarck und Tirpitz. Dann allerdings werde ich in die Kreuzer oder Schlachtkreuzer einsteigen. Die Marinethemen werden auf jeden Fall weitergehen.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Günter Kroschel, August Ludwig Evers, Die deutsche Flotte 1848 bis 1945, Verlag Lose Eising, Wilhelmshaven 1962, dritte verbesserte Auflage 1964. Hans-Jürgen Hansen, Die Schiffe der deutschen Flotten 1848 bis 1945, Verlag Bechtermünz, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag, Augsburg 1998. Caius Becker, Die Kriegsmarine, Neuer Kaiser Verlag, Klagenfurt 2004. Caius Becker, Verdammte See, Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg 1971. Erich Räder, Mein Leben, Band 2, von 1935 bis Spandau 1955, Verlag Fritz Schlichtenmeier, Tübingen 1957. Caius Becker, Augen durch Nacht und Nebel, Die Radar Story, Verlag E.S. Mittler und Sohn GmbH, Herford 1980. Janusz Pikalkiewicz, Seekrieg 1939 bis 45, Bechtermünz Verlag, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag, Augsburg 1998. Wenn ich eine Episode plane, frage ich mich immer, was kann ich darüber erzählen, was vielleicht noch nicht allgemein bekannt ist. Bei Schlachtschiffen wie der Wittelsbach-Klasse, die kaum Publicity haben, ist das nicht schwer. Bei Bismarck und Tirpitz dagegen ist das quasi unmöglich. Von daher wird es in dieser Episode kaum revolutionäre neue Erkenntnisse geben können, sondern nur eine solide Wissensbasis von Dingen, die Marinekenner so wahrscheinlich eh schon wissen. Wer aber keine oder nur wenig Ahnung hat, sollte hier zumindest Grundkenntnisse bekommen. In der letzten Episode über Scharnhorst und Gneisenau habe ich Bismarck und Tirpitz erwähnt, aber traurige Existenzen genannt. Wieso? Publicity und Wirkung klaffen bei Schlachtschiffen oft weit auseinander. Die Arbeitspferde unter den Schlachtschiffen der kaiserlichen Marine, wie zum Beispiel die Nassau- und Helgoland-Klasse, kennt fast niemand. Bismarck und Tirpitz kennen dagegen viele. Aber wie effektiv waren diese Schiffe? Die Bismarck diente nur auf einer Mission und ging direkt verloren. Und bei der Tirpitz kann man argumentieren, dass sie eigentlich auf keiner richtigen Mission eingesetzt wurde. Aber der Reihe nach. Erste Überlegungen für ein grundlegend neues Schlachtschiff gab es 1932. Während die Panzerschiffe der Deutschlandklasse auf den engen Vorgaben des Versailler Vertrages basierten und Scharnhorst und Gneisenau ein Mix aus dem Panzerschiff-Design sowie älteren Schlachtkreuzer-Designs waren, konnten Bismarck und Tirpitz komplett neu und ohne rechtliche Restriktionen gebaut werden. Die Baupläne waren 1936 fertiggestellt, geplant waren die Schiffe für eine traditionelle Konfrontation mit den stärksten Elementen einer feindlichen Flotte, sowie schwerer Handelsjagd im Nordatlantik. Außerdem reagierte die Kriegsmarine damit auf den Bau der italienischen Littorio-Klasse und der französischen Richelieu-Klasse. Aufgrund des deutsch-britischen Flottenabkommens von 1935 war der Bau der Schiffe auch außenpolitisch legal und im Rahmen dieses Abkommens vertretbar. Gehen wir kurz die technischen Daten durch. Die Bismarck verdrängte 50.300 Tonnen, die Tirpitz etwas mehr, 52.600 Tonnen, da es leichte bauliche Unterschiede gab. Beide Schiffe waren 251 Meter lang, 36 Meter breit und hatten einen Tiefgang von 9,3 Metern. Die Antriebsleistung lag bei 148.000 bzw. 161.000 PS. Hier hatte die Tirpitz die stärkeren Motoren. Genau wie bei Scharnhorst und Gneisenau wurden klassische Dampfturbinen eingesetzt. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei beiden Schiffen oberhalb von 30 Knoten, was sie zu schnellen Schlachtschiffen macht. Die Reichweite lag bei 15.800 Kilometern bei Bismarck und 16.400 Kilometern bei Tirpitz. Die Besatzung bestand anfangs aus 103 Offizieren und 1.962 Mannschaften, stieg aber im Laufe des Krieges auf insgesamt 2.500 Mann bei der Tirpitz an, unter anderem wegen ausgebauter Flak-Kapazitäten. Beide Schiffe wurden mit FUMO 23 Seetaktradarsystemen ausgestattet, welche eine maximale Reichweite von 25 Kilometern besaßen, unter Einsatzbedingungen aber meist deutlich darunter lagen. Die Hauptbewaffnung bestand aus 8 38 cm Geschützen in 4 Türmen. Die Geschütze besaßen eine Schussfrequenz von 2,5 pro Minute und eine Reichweite von maximal 35,5 Kilometern. Die Sekundärbewaffnung bestand aus 12 15 cm Geschützen mit einer Schussfrequenz von 8 pro Minute und maximal 23 km Reichweite. Die anfängliche Flak-Bewaffnung bestand aus 16 105 mm Geschützen, 16 37 mm Geschützen und 20 20 mm Maschinenkanonen. Zusätzlich befanden sich 4 Arado AR-196 Bordflugzeuge auf den Schiffen. Die Panzerung lag bei maximal 320 mm am Gürtel bzw. 360 mm an den Türmen. Die Tirpitz erhielt später 533 mm Torpedorohre, die es bei der Bismarck so nicht gab. Beide Schiffe galten als sehr stabil in der See, verloren aber sehr viel Geschwindigkeit bei Manövern. Bei niedrigen Geschwindigkeiten reagierten sie eher schlecht auf Steuerkommandos. Im internationalen Vergleich schnitten Bismarck und Tirpitz gut ab, aber im Gegensatz zu dem, was man manchmal hört und liest, deklassierten sie ihre Zeitgenossen nicht. Ihren japanischen Pendants Yamato und Musashi waren sie in puncto Feuerkraft und Panzerung deutlich unterlegen. Die amerikanischen Schlachtschiffe der North Carolina-Klasse besaßen ab 1942 deutlich bessere Radar- und Feuerleittechnik sowie bessere 406 mm Geschütze. Die britische King George V-Klasse konnte sich durchaus mit den deutschen Schiffen messen. Zwar waren sie mit 356 mm Geschützen etwas leichter bewaffnet, trugen dafür aber 10 statt nur 8 dieser Geschütze. Zudem waren sie besser gepanzert und besaßen das bessere Radar und die bessere Feuerleitung. Die Bismarck wurde ab Juli 1936 bei Blohm und Voss in Hamburg gebaut. Sie lief im Februar 1939 vom Stapel und wurde im August 1940 in Dienst gestellt. Die Tirpitz wurde ab November 1936 in Wilhelmshaven gebaut, lief im April 1939 vom Stapel und wurde im Februar 1941 in Dienst gestellt. In den ersten beiden Kriegsjahren standen sie also nicht zur Verfügung. Theoretisch hätte man die Bismarck bei einer Landung in England in den Einsatz hetzen können, allerdings hätte man damit ein unerprobtes Schiff mit einer nicht ausgebildeten Besatzung in die Schlacht mit einem erstklassigen Gegner geworfen. Realistisch gesehen war die Bismarck erst im Frühjahr 1941, die Tirpitz erst im Herbst 1941 einsatzbereit. In den Medien werden beide Schiffe oft als Superschlachtschiffe bezeichnet. Es gibt auch zahlreiche Videos im Sinne von Bismarck vs. Iowa oder Bismarck vs. Yamato. Meistens werden da aber nur technische Daten heruntergerattert und kein realistisches Bild gezeichnet. Unterhaltsam, ja, aber ohne Bezug zur Realität. Tatsache ist, dass, als diese beiden Schiffe zum Einsatz kamen, die goldene Ära der Schlachtschiffe bereits vorbei war. Am 7. Dezember 1941 machte der japanische Angriff auf Pearl Harbor dies auf brutale Art für jeden sichtbar. Aber auch schon vorher wurde die See von U-Booten und Flugzeugen beherrscht. Ohne moderne Elektronik sowie der Herrschaft in der Luft und unter Wasser konnten große Kriegsschiffe nicht mehr sicher operieren und Bismarck und Tirpitz beweisen das mit ihrer Geschichte auf drastische Art und Weise. Im April 1941 war die Bismarck einsatzbereit. Im Mai 1941 sollte sie mit dem schweren Kreuzer Prinz Eugen in den Atlantik ausbrechen und dort zusammen mit Scharnhorst und Gneisenau, die bereits in Brest stationiert waren, schweren Handelskrieg betreiben, aber einer Konfrontation mit schweren britischen Einheiten aus dem Weg gehen. Die deutsche Marine war der britischen zahlenmäßig deutlich unterlegen und konnte sich ein Abtauschen schwerer Einheiten nicht erlauben. Der Durchbruch in den Atlantik wurde von Admiral Lütjens als Missionskommandant befehligt, während Kapitän Lindemann das Schiff Bismarck kommandierte. Das Auslaufen der Schiffe blieb den Briten nicht verborgen und es wurde eine Streitmacht zum Abfangen und Stellen des deutschen Verbandes aufgestellt. In der Dänemarkstraße wurden die Deutschen von den britischen Kreuzern Norfolk und Suffolk gesichtet und danach mit Radar beschattet. Bald darauf kam es zur berühmten Konfrontation von Bismarck und Prinz Eugen mit den britischen schweren Einheiten Hood und Prince of Wales. Die Engländer waren hier im Nachteil. Die Hood war ein Schlachtkreuzer, dessen Panzerung mit der Bismarck nicht mithalten konnte. Prince of Wales war nicht richtig einsatzbereit und hatte noch zivile Arbeiter an Bord, wurde aber in die Schlacht geworfen. Zudem wurde zunächst die Prinz Eugen als Bismarck fehlidentifiziert, weswegen das Feuer der Briten falsch lag. Die Prinz Eugen war vorausgefahren, da die Bismarck aufgrund der Erschütterungen der 38 cm Geschütze ihr eigenes Radar ausgenockt hatte. Nach kurzem Duell gelang der Bismarck ein kritischer Treffer auf der Hood, der den Schlachtkreuzer durch eine massive Explosion in einem Magazin vollständig vernichtete. Die Prince of Wales geriet unter das konzentrierte Feuer beider deutscher Schiffe und wurde schwer beschädigt. Lütjens befahl den Abbruch des Gefechts und nahm den alten Kurs wieder auf. Die Bismarck war leicht beschädigt worden, hatte Wasser aufgenommen und verlor etwas Öl, was die Verfolgung durch die Briten leichter machte. Dieser wichtige Treffer war von der Prince of Wales erzielt worden. Hier kann man jetzt eine interessante Was-wäre-wenn-Frage stellen. Nehmen wir an, Lütjens hätte seine Befehle missachtet und die Prince of Wales verfolgt und versenkt, was angesichts des Zustandes des britischen Schiffes durchaus machbar gewesen wäre, und anschließend deutsch kontrollierte Gewässer in Norwegen angesteuert. Die deutsche Marine hätte damit zwei schwere britische Einheiten ohne eigene Verluste versenkt. Die deutschen Schiffe wären tatsächlich als Superkriegsschiffe bezeichnet worden und der Sieg ein massiver Propagandaerfolg gewesen, speziell nach der nicht gewonnenen Luftschlacht um England im Herbst 1940 und der abgesagten Invasion in England. Lütjens hätte aber vermutlich hinter verschlossenen Türen Ärger bekommen, denn er sollte ja Konfrontationen mit schweren britischen Einheiten vermeiden und Handelsjagd betreiben. Deswegen verfolgte er die Prince of Wales nicht und ging stattdessen auf alten Kurs. Die britische Navy mobilisierte alles, was sie hatte, gegen die Bismarck. Lütjens koppelte die Prinz Eugen von der Bismarck ab und beide Schiffe steuerten nun einzeln in den Nordatlantik. Ein erster Luftangriff der Briten sorgte für einen Torpedotreffer auf der Bismarck, verursachte aber keine Schäden. Tatsächlich gelang es der Bismarck, ihre Gegner abzuschütteln, aber Lütjens war sich dessen nicht bewusst. Er hielt sich weiter für verfolgt und schickte daher Funksprüche ab, die es den Briten erlaubten, seine Position zu bestimmen. Die Bismarck nahm Kurs auf Brest in Frankreich. Bei einem weiteren Luftangriff gelang es den Swordfishes der Ark Royal, das Ruder der Bismarck zu beschädigen, sodass sie nur noch im Kreis fahren konnte. Dadurch war es den schweren britischen Einheiten möglich, aufzuholen und anzugreifen. Die Bismarck wurde letztlich durch überlegene britische Einheiten mit Schiffsartillerie und Torpedos zusammengeschossen. Von den 2200 Mann an Bord überlebten nur 114. Das Wrack wurde 1989 in einer Tiefe von fast 5 Kilometern gefunden. Es gab lange Debatten darüber, ob das Schiff nun durch Artillerie, Torpedos oder Selbstversenkung sank, aber das ist nur ein Detail. Fakt ist, das Schiff ging auf seiner ersten Mission verloren und hatte nur einen Schlachtkreuzer versenkt. Für die deutsche Marine, die wie gesagt deutlich kleiner war als die britische und nur wenige schwere Einheiten besaß, war das zu wenig. Ein Schlachtschiff, an dem man 5 Jahre gearbeitet hatte, durfte man nicht nach nur rund einer Woche Missionszeit verlieren. In seinen Memoiren erklärt Admiral Räder im Detail, wieso er den Einsatz der Bismarck befohlen hat. Er gibt offen zu, dass die mangelnde Luftunterstützung ein Schwachpunkt des Einsatzkonzepts war. Die Briten konnten von ihren Landstützpunkten und Flugzeugträgern aus die Bismarck behaken, während sie sich nur unzureichend mit Flak verteidigen konnte. Eigene Flugzeugträger standen nicht zur Verfügung. Andererseits konnte er auch nicht ein so teures Schiff wie die Bismarck bauen lassen und es dann nicht einsetzen, nur weil eine Mission gefährlich sein könnte. Räder gibt aber offen zu, dass er alleine die Verantwortung für den Verlust der Bismarck trägt. Obwohl nicht alle Entscheidungen von Lütjens nachvollziehbar sind, stellt er sich ohne Wenn und Aber vor den Admiral und verfällt nicht der Verlockung, dem gefallenen Missionskommandanten die Verantwortung zuzuschieben. Für Räder persönlich bedeutete der Verlust der Bismarck auch einen starken Vertrauensverlust bei Hitler, der nun immer weniger auf seinen Marinechef hörte und stattdessen immer mehr nach eigenem Bauchgefühl vorging. Details dazu findet man in Kapitel 14 vom Band 2 der Räder-Memoiren. Es folgte nach der Versenkung der Bismarck kein Durchbruchsversuch schwerer Einheiten in den Atlantik mehr. Stattdessen wurden alle dort verbliebenen Einheiten im Februar 1942 nach Deutschland zurückgeführt. Die Tirpitz verblieb erstmal in der Ostsee und wurde dann nach Norwegen verlegt, wo sie als potenzielle Bedrohung für die Polarmeerkonvois in die Sowjetunion sowie als Abschreckung gegen eine potenzielle Landung verblieb. Ihr einziger echter Einsatz fand im September 1943 statt, als sie im Verband mit anderen deutschen Kriegsschiffen Spitzbergen bombardierte und dort mehrere Ziele vernichtete. Es kam aber zu keiner Besetzung. Mehrmals wurde die Tirpitz fast oder tatsächlich gegen Konvois eingesetzt, aber es kam nie zu Feindkontakt. Die Konvois wurden entweder aufgelöst, wie im Falle von PQ-17, dem größten Desaster der britischen Arktis-Konvoi-Geschichte, als alleine die Meldung vom Auslaufen der Tirpitz zu Panik führte, oder die Tirpitz wurde wieder zurückgerufen. Stattdessen kam es immer wieder zu britischen Angriffen aus der Luft oder mit U-Booten gegen die Tirpitz. Die Tirpitz erhielt daher eine immer stärkere Luftabwehr und musste auch immer wieder aufwendig repariert werden. Potenziell blieb sie eine Gefahr, angesichts der Treibstoffknappheit bei den Deutschen musste ein Einsatz aber sorgfältig abgewogen werden. Eine Fahrt der Tirpitz bedeutete schließlich einen signifikanten Treibstoffverbrauch, mit dem stattdessen U-Boote, Jagdflugzeuge oder Panzer betrieben werden konnten, die häufig zählbarere Ergebnisse brachten. Die ständige Warterei ruinierte die Moral der Mannschaft und ist daher vergleichbar mit den Moralproblemen der deutschen Hochseeflotte im Ersten Weltkrieg. Nach einer Reihe schwerer Attacken gelang es den Briten schließlich im November 1944 mit Lancaster-Bombern, die die über 5 Tonnen schweren Tallboy-Bomben trugen, die Tirpitz zu versenken. Über 1200 Mann gingen dabei verloren, rund 800 konnten sich retten. Das Wrack der Tirpitz wurde zwischen 1948 und 1954 verschrottet. Wir sehen am Schicksal dieser beiden Schiffe also, eine 1-gegen-1-Darstellung ist Videospielniveau. Kriegsschiffe kämpfen in einem wirtschaftlich-militärischen Ökosystem und zum Ökosystem dieser beiden Schiffe gehörten Flugzeuge und U-Boote. Die Bismarck wurde letztlich durch den Torpedo eines altmodisch wirkenden Swordfish-Doppeldeckers erledigt, der dem Schiff die Manövrierfähigkeit nahm und es hilflos im Kreis treiben ließ. Ein Mix aus Schlachtschiffen und Kreuzern, die eben nicht im 1 gegen 1, sondern viele gegen einen antraten, erledigten das Schiff dann. Die Tirpitz war mehr oder weniger ein Magnet für Luftangriffe und U-Boot-Attacken und wurde letztlich durch überschwere Bomben versenkt, ohne je die Chance zu haben, sich mit anderen Schlachtschiffen zu messen. Hitler fragte immer, welchen Wert diese großen Kriegsschiffe wirklich hatten. Und angesichts dieser ernüchternden Schicksale muss man ihm ausnahmsweise mal recht geben. Beide Schiffe verdrängten rund 100.000 Tonnen zusammen. Rechnet man dieses Materialgewicht um, hätte man statt Bismarck und Tirpitz 116 U-Boote vom Typ 7C, Variante 1941, oder 4.000 Panzer IV bauen können. Mit der Mannschaftsstärke von rund 4.400 Mann hätte man 88 U-Boote oder 880 Panzer IV bemannen können. Die Frage ist, ob das am Ende sinnvoller gewesen wäre.
Ein paar abschließende Worte.
Eine weitere Frage ist, ob der Bau der beiden Schiffe letztlich ein Fehler war, den man den Entscheidern vorwerfen kann. Dies ist schwierig zu beantworten. Admiral Räders Konzept war der Bau einer Flotte, die alle Fähigkeiten besaß, die man besitzen konnte, aber eben klein war, also eine dünn aufgestellte, aber generalistische Flotte. Dafür benötigte man Tirpitz und Bismarck, da die Panzerschiffe sowie Gneisenau und Scharnhorst dafür zu schwach waren. Hätte man allerdings von vornherein eine Kriegsflotte für den Kampfeinsatz gegen Großbritannien geplant, hätte man die schweren Einheiten, abgesehen von den Panzerschiffen, eigentlich weglassen und stattdessen eine einseitige Konzentration auf U-Boote fahren müssen. Eine solche Flotte wäre für die Konvois wesentlich gefährlicher gewesen, hätte aber dafür wesentlich weniger Fähigkeiten allgemein gehabt. Was nun richtig oder falsch war, ist daher Ansichtssache. Fakt ist aber, als die Schiffe einsatzbereit waren, hatten sich die Rahmenbedingungen so stark geändert, dass ihr Einsatz hochriskant war und kaum noch Resultate liefern konnte. Selbst ein gebündelter Einsatz von Bismarck, Tirpitz, Scharnhorst und Gneisenau in einem Verband wäre für die britischen Luftstreitkräfte zu managen gewesen. Deswegen mein Urteil, dass dies traurige Existenzen waren. Bismarck mit nur 8 Tagen Kriegsdienst vor der Versenkung und Tirpitz eingeschlossen in einem norwegischen Fjord, ständig unter britischen Angriffen leidend, bis sie endlich versenkt wurde, ohne je ein feindliches Schiff beschossen zu haben.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.